Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Jetzt ist ja die Zeit, in der sich die Zugvögel so langsam versammeln. Auf großen Wiesen stehen hunderte, manchmal tausende Tiere beieinander. Dann steigen sie auf in die Luft und proben schon mal die Flugformation für den bevorstehenden Langstreckenflug. Ein schönes, friedliches Bild ist das dann. Aber im Gegensatz dazu bringen die Medien schon wieder Meldungen über die Vogelgrippe. Verbunden damit sind dann martialische Maßnahmen wie das Keulen ganzer Puten- und Gänsebestände, sobald ein einziges Tier infiziert ist. Was ist das für eine Krankheit, diese Vogelgrippe, und warum erinnert manches in diesem Zusammenhang an die Corona-Zeit? Ich begrüße dazu jetzt meinen Kontrafunk-Kollegen Felix Feistel. Hallo Felix.
Ja, hallo.
Felix, die Vogelgrippe taucht in regelmäßigen Abständen in den Medien auf. Wann gab es diese Krankheit denn zum ersten Mal? Also wann wurde sie quasi entdeckt?
Das erste Mal trat sie auf so in den 70ern. Sie hat aber eine relativ lange Herleitung, weil es gibt diese Erzählung, man könnte auch sagen diesen Mythos, dass dieser Vogelgrippe-Erreger, den wir heute kennen, das ist ja meist H5N1, dass der auf die spanische Grippe zurückgeht. Also da ist dann die Erzählung, damals ist irgendein Erreger von Tier auf den Menschen übergesprungen und dann wieder zurück auf die Tiere. Und daraus ist dann eben dieser H5N1-Erreger entstanden, der dann die Vogelgrippe letztlich hervorbringen soll. Das kann man als Mythos bezeichnen, weil es sehr unklar ist, was es mit dieser spanischen Grippe auf sich hat, ob es sie überhaupt in der Form gab oder ob da nicht ganz andere Dinge dahinter stecken. Ich würde eher Letzteres sagen.
Jetzt kommt die Vogelgrippe zuverlässig, also alle paar Jahre oder Monate wieder. Was dann passiert, ist nicht schön. Also diese Massenkeulungen von Hühnern und Gänsen und Puten, sobald da ein Verdachtsfall auftritt. Warum machen die Geflügelhalter da mit?
Es hat ökonomische Gründe, weil die Geflügelhalter sind in einem sehr engen gesetzlichen Korsett eingeschnürt, das sie im Grunde dazu zwingt, das zu tun. Also sobald so ein Ausbruch, sage ich mal, detektiert wird, gibt es so eine Maschinerie, die sich in Gang setzt. Dann gibt es gesetzlich sehr strenge Maßnahmen, die müssen eingehalten werden. Und das endet dann meistens im Keulen der Tiere. Und das Problem, das die Geflügelzüchter und Geflügelhalter haben, ist, dass sie, sobald so ein Ausbruch festgestellt wird bei denen, können sie mit ihren Tieren im Grunde schon nichts mehr anfangen. Also die können sie nicht verkaufen, sie dürfen sie nicht aus ihrer Schutzzone rausbringen. Das heißt, da gibt es erhebliche Verluste. Und diese werden teilweise gedeckt dadurch, dass dann, wenn so eine Keulung dann stattfindet, kriegen sie einen pauschalen Wert für die Tiere durch die Tierseuchenkasse ersetzt. Und auch die Kosten für diese ganzen Maßnahmen, also für die Keulung, für die Beseitigung. Aber eben nichts darüber hinaus, also kein entgangener Gewinn. Aber immerhin, das ist abgedeckt. Aber das kriegen sie nur, wenn sie sich wirklich streng an diese Maßnahmen auch halten. Tun sie das nicht, dann, weil es eben eine Versicherung ist, wird ganz schnell argumentiert, die haben ja selber Schuld daran. Und dann kriegen die eben auch keine Entschädigung. Und deswegen müssen die im Grunde mitmachen.
Nun wird ja immer wieder auch über Wildvögel berichtet, die tot in der Landschaft liegen und bei denen dann das Virus ertestet wird. Wie sicher ist es denn, dass diese Vögel wirklich an Vogelgrippe gestorben sind?
Ja, das ist eigentlich überhaupt nicht sicher, weil dieser Test, dazu wird in der Regel ein PCR-Test verwendet, der kam ja schon während Corona zu einem sehr zweifelhaften Ruhm und ist nicht wirklich dazu geeignet, eine Krankheit festzustellen. Also im besten Fall kann man mit diesem Test feststellen, dass in dieser Probe, die man nimmt, irgendein Virenfragment vorhanden ist. Aber das sagt überhaupt nichts darüber aus, ob dieses Virus jetzt ansteckend ist, ob es ein totes Virenfragment ist oder ein lebendes Virus. Es sagt nichts über eine Infektion des Tieres oder auch des getesteten Menschen mit diesem Virus. In diesem Stück Probe, das ich habe, also was ja in der Regel Nasen- oder Rachensekret ist, da ist jetzt irgendwas drin, auf das wir testen. Also dann wird uns gesagt, da wird auf bestimmte Viren getestet, aber selbst das ist ja gar nicht nachweisbar, auf was da getestet wird. Und es kommt oft vor, man findet so tote Vögel. Es gab das mal auf Helgoland, da wurden so, ich glaube, 22 tote Wildvögel gefunden. Die hat man getestet und bei 10 oder 11 davon ist dieser Test eben positiv ausgeschlagen. Also da hieß es dann Vogelgrippe, bei den anderen 10 oder 11 aber eben nicht. Also die hatten dann offenbar keine Vogelgrippe, waren aber trotzdem tot. Und jetzt ist die Frage, woran sind die gestorben?
Als drohendes Szenario wird ja auch immer wieder an die Wand gemalt, dass das Vogelgrippevirus ja nicht nur sich auf Vögel beschränkt, sondern auch auf andere Tierarten überspringt und auch auf Menschen. Das Virus soll schon bei Menschen gefunden worden sein und es sollen auch schon Menschen weltweit daran gestorben sein. Gibt es denn nachgewiesene Fälle und wie häufig ist sowas überhaupt?
Ja, also laut offiziellen Statistiken, die von der WHO oder so kommen, hat dieser Vogelgrippeerreger unter Menschen eine Sterblichkeit von 60%. Und das klingt natürlich sehr, sehr bedrohlich. Wenn man sich jetzt aber mal anschaut, wie diese 60% zustande kommen, dann wird man feststellen, dass zum Beispiel der ersten Hälfte des letzten Jahres sind weltweit angeblich 5 Menschen an Vogelgrippe erkrankt und davon sind dann angeblich 3 an Vogelgrippe gestorben. Wenn man das so betrachtet, wirkt es natürlich schon nicht mehr ganz so bedrohlich. Und dann ist aber immer noch die Frage, erstens, sind die Menschen wirklich an Vogelgrippe erkrankt? Und zweitens, sind dann die 3, die angeblich daran gestorben sind, wirklich daran gestorben? Oder halt, wie man das bei Corona kannte, nur im Zusammenhang mit einem positiven Test. Die Unterscheidung wird ja dann auch nicht getroffen.
Ich hatte schon gesagt, es gibt gewisse Parallelen zur Corona-Pandemie, denn auch das Vogelgrippevirus ist Gegenstand von sogenannter Gain-of-Function-Forschung. Wer macht das und mit welchem Ziel?
Das machen verschiedene Labore. Es wird auch hin und wieder von Regierungen finanziert. Also das offizielle Ziel ist natürlich, dass man Impfstoffe entwickeln will für den Fall, dass mal irgendwann so eine spezielle Mutation in der Natur auftritt, warum auch immer das geschehen sollte, dass man dann vorbereitet ist. Es gibt aber Hinweise darauf, dass eben diese Viren, die da in Laboren gezüchtet werden, dann plötzlich irgendwo auftauchen später. Das heißt, dass sie dann entweder aus dem Labor entfleucht sind oder eben, dass sie vielleicht auch bewusst freigesetzt wurden. Also man kann da mehr eine Biowaffenforschung annehmen, anstatt wirklich eine Forschung im Interesse der Menschen.
Und es gibt ja auch schon Impfungen gegen die Vogelgrippe für Menschen. Die Hersteller, die kennen wir noch von Corona und die EU hat auch schon wieder jede Menge Impfdosen bestellt. Wie ist deine Einschätzung? Laufen da möglicherweise Vorbereitungen auf eine neue Pandemie?
Dieses Vogelgrippe-Thema, das ereilt uns ja in regelmäßigen Abständen. Aktuell ist ja Australien in die Schlagzeilen geraten, weil die jetzt anfangen, ihre heimischen Vögel, die sich aber in Gefangenschaft befinden, zu impfen. Also Vögel, die sich in Zoos aufhalten oder die in Aufzuchtstationen sind. Aber auch perspektivisch wurde schon angedeutet, dass man auch dazu übergehen könnte, Wildvögel zu impfen, was natürlich vollkommen Hanebüchen ist, weil diese Impfungen, egal welche man jetzt nimmt, in der Regel mehrere Dosen brauchen. Das heißt, man müsste Wildvögel wiederholt einfangen, irgendwie deren Impfstatus bestimmen und dann gegebenenfalls mit 1 oder 2 Dosen impfen. Und das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Es gibt dann verschiedene Impfstoffe, die man verwendet. In Australien ist es jetzt ein abgeschwächter oder sogar inaktivierter Erreger, den man da nimmt. Aber es gibt auch das, was wir aus Corona-Zeiten kennen, nämlich dass Vogelgrippe-Impfstoffe auf mRNA-Basis entwickelt werden. Und das auch von denselben Akteuren, die man aus Corona-Zeiten kennen. Die nehmen dann halt dieses Virus und versuchen da, das auf die mRNA-Plattform zu übertragen. Und gehen sogar noch einen Schritt weiter, indem sie so selbst amplifizierende mRNA-Impfstoffe entwickeln. Was bedeutet, dass man nicht mehr die mRNA wirklich spritzt, sondern nur noch einen Bauplan für die mRNA, der dann in den Zellen des Tieres oder Menschen, je nachdem, wie man da impft, der wird dann quasi zur mRNA zusammengebaut und das massenhaft. Und auf dieser Grundlage wird dann eben diese mRNA von den Zellen abgelesen und dann wird das entsprechende Zielprotein synthetisiert. Diese Stoffe haben das Potenzial, dass sie quasi ansteckend sind. Und es ist überhaupt nicht klar, auf wie lange Zeit diese Synthese sowohl der mRNA als auch des Zielproteins stattfindet und in welcher Masse das geschieht und was das für Folgen hat. Wir können aber aus dem, was wir von den Corona-Impfstoffen wissen, folgern, dass das jetzt nicht unbedingt gesundheitlich unbedenklich ist, was da passiert.
Werden in Europa schon Nutztiere gegen die Vogelgrippe geimpft mit diesen Impfstoffen oder sind das noch Forschungen?
Also in Europa wird grundsätzlich nicht präventiv gegen Vogelgrippe geimpft. Man macht das manchmal, wenn es so größere Ausbrüche gibt oder vermeintliche Ausbrüche, dass man dann pandemische Impfstoffe nutzt, um quasi die Krankheit einzudämmen. Man kann sich darüber streiten, wie wirkungsvoll das ist. All diese Impfstoffe, die es gibt, bringen ihre eigenen Probleme mit sich und wirklich wirkungsvoll ist keiner. Diese mRNA-Impfstoffe befinden sich ja ohnehin meistens noch in der Forschung. Soweit ich das weiß, werden die nicht angewendet. Aber dieses Verbot der präventiven Impfstoffe ist natürlich für die Hersteller ein, man könnte sagen, ein Markthindernis. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da Interesse gibt, dieses Verbot zu kippen. Und das kann halt mit diesen fortgesetzten Kampagnen, wenn man irgendwo wieder Vogelgrippeausbrüche, ganz schlimm, ganz viele tote Vögel und möglicherweise überspringen auf den Menschen, wenn man das ständig propagiert. Und da ist jetzt auch der Bezug zu Australien wieder da, weil wenn die jetzt einmal anfangen, sowohl ihre Wildtiere, die in Gefangenschaft zu impfen und dann irgendwann dazu übergehen, dass vielleicht auch Wildtiere an sich geimpft werden unter eben auch, was sie jetzt noch nicht machen, Geflügel, die in Geflügelfarmen gehalten werden, dann steigt der Druck auf die EU, dasselbe auch zu tun. Also dann ist der Schritt zur präventiven Impfung gegen Vogelgrippe, der verkleinert sich. Und so kann man eben durch diese ständige Propagierung von diesen Ausbrüchen, die angeblich stattfinden, langsam schrittweise dieses Verbot kippen und eröffnet sich damit einen riesigen Markt.
Der amerikanische Gesundheitsminister Kennedy hat vorgeschlagen, statt die Tiere zu impfen, das Vogelgrippevirus frei zirkulieren zu lassen, damit das Geflügel allmählich dagegen immun werden soll. Dieser Vorschlag kam aber nicht gut an.
Nee, natürlich nicht, weil wenn man immune Vögel hat, dann kann man ja niemandem mehr die Impfung verkaufen. Deswegen kommt es ja immer sehr schnell zu diesen Massenkeulungen, weil man dieses Risiko nicht eingehen will, dass man auf einmal immune Vögel hat. Man hat das sehr schön gesehen, es gab so einen Fall, der hat sich so vom vorletzten Jahr bis zum letzten Jahr in Kanada hingezogen. Da gab es so eine Straußenfarm, da wurde angeblich Vogelgrippe nachgewiesen und es sind auch ein paar von den Vögeln gestorben, aber eben nur ein paar. Und dann gab es relativ schnell die Anordnung, diese Vögel müssen jetzt alle gekeult werden. Der Eigentümer dieser Vögel hat sich allerdings dagegen gewehrt und das hat sich dann über ein Jahr hingezogen. Also diese Straußen standen über ein Jahr darum in der Farm und denen ging es dann offenbar auch gut. Also die sind nicht massenhaft gestorben, bis das dann gerichtlich mal irgendwann durchgefochten war und dann am Ende mussten sie eben doch gekeult werden, obwohl es diesen Vögeln gut ging und die auch gar nicht krank waren. Also man will, glaube ich, darauf hinaus, dass es keine Vögel gibt, die immun sind gegen diese Vogelgrippe.
Über die Vogelgrippe und die möglichen Profiteure hinter den Maßnahmen dagegen sprach ich mit Kontrafunk-Redakteur Felix Feistel. Vielen Dank.
Vielen Dank.